Es gibt nämlich zwei Fehler, sagt der C.S. Lewis, wo wir in Bezug auf den Teufel begehen können. Der eine ist, seine Existenz überhaupt zu leugnen. Und jetzt wissen wir das andere auch schon. Der andere besteht darin, an ihn zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihm zu beschäftigen. Fazit: Der Teufel selbst freut sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Ich weiss nicht, wo wir da in Gefahr sind, vom Ross zu fallen. Wahrscheinlich haben wir hier alles gute Ritterinnen und Ritter. Aber wir kennen die Leute, oder? Je nachdem, wenn man über Gott und die Welt redet und sagen, das gibt es nicht. Und dann merkt man einfach, dann kommt man nicht auf eine gleiche Ebene. Weil es gibt es halt eben gleich. Und dann gibt es aber auch die anderen, die so eine Faszination haben, wo man fast muss sagen, es ist fast esoterisch oder okkult, wo hinter jedem Busch der Teufel sieht. Und für alles, was nicht gut läuft, ist der Teufel die Schuld. Das wären so die Extreme. Und da wollen wir eben nicht bleiben stehen. Und ich hoffe, wir machen es auch nicht falsch. Wir haben uns überlegt, in den letzten 24 Jahren sind wir eher ein bisschen auf der einen Seite vielleicht vom Ross gefallen. Wir haben nicht so viel über den Teufel geredet, weil wir es ja auch gar nicht wollen. Aber wir sind ja miteinander unterwegs in dieser Serie. Es geht um die Zurüstung für unseren Auftrag in der Welt. Das ist so ein bisschen der Fokus. Und wir fanden, das ist ein Thema, das eben auch dazugehört. Mögen wir uns noch erinnern, wir haben gestartet am Anfang des Jahres und haben gesagt, das ist alles Stückwerk. Also nicht wir haben es gesagt, sondern der Paulus schreibt es. Und wir leiden manchmal unter dem, jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Und wir freuen uns über das, einmal werde ich alles klar erkennen. Und das zweite Mal haben wir die Sicht der Propheten eingenommen, die Zeitachse, und haben gesehen und gesagt, dass die Propheten, die Leute aus dem Alten Bund, wie hier dargestellt, die haben eine Sicht gehabt durch die Zeit. Und sie haben einiges gesehen. Sie haben zum Beispiel gesehen, dass der Messias wird kommen. Gerade der Jesaja hat die Sicht gehabt und darauf hingewiesen, dass er wird müssen leiden. Gott sei Dank. Und dass er wird wiederkommen, dass es Gerechtigkeit wird geben, die Sonne der Gerechtigkeit oder der Tag des Herrn, der Joel oder Malachi. Und wir haben gesagt, sie haben auch schon etwas vom neuen Himmel und von der neuen Erde gesehen. Aber etwas haben sie nicht gesehen. Nicht nur der Jesaja nicht. Nämlich das, was unter dem Radar war, quasi eben in der Landschaft, haben wir da gesagt. Und was ist das? Das ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde. Es ist die Zeit, wo Gott dich und mich hat hergestellt. Und wir haben gesagt, ja, es bringt nichts, wenn wir sagen, wir hätten lieber früher gewohnt oder wir hätten lieber später gelebt. Genau, gewohnt, es ist so gemütlich hier mit euch. Entschuldigung, gelebt, genau. Ein bisschen aktiver. Wir sind jetzt einfach hier und unser Auftrag ist, Botschafter für Christus zu sein. Das ist ganz einfach zusammengefasst. Und all das, was zu der Zurüstung zu diesem Auftrag dient, das wollen wir mitnehmen. Und wir merken schon, das wird immer wieder neu braucht sie. Wir können nicht den Rucksack einpacken, wenn wir das Leben lang auf einer Bergtour sind und dann ist er nach einer Woche leer gegessen und dann haben wir das Gefühl, es ist ja gut, wir haben ja ein Gefühl gehabt. Wir brauchen immer wieder neue Zurüstung. Und diese Figur haben wir gar nicht angesprochen. Den einen ist es vielleicht aufgefallen. Man denkt, das wäre zu Fuder überladen gewesen letztes Mal. Der Daniel hat schon über den Antichrist geredet. Und wir möchten heute, oder möchten, das ist halt einfach wichtig, so, einfach so ein bisschen, ich weiss nicht, was ihr für Namen habt, wenn ihr über den Teufel redet, über den Bösen, über den Widersacher. Diese Zahl ist besonders hype-mängisch, da kommt sie in der Musikszene vor, es gibt Lieder darüber und so weiter. Wir werden uns heute über ihn als den Versucher beschränken. Und landen werden wir hier. Also all die jetzt denken, boah, harte Kost, nach so einem schönen Tag, so hell gewesen, so schöne Natur und jetzt geht es um den Teufel. Hier werden wir landen. Er wird dir den Kopf zertreten, sagt Gott zu dem Tier, wo sich der Satan bedient hat. Im Sinne von der Messias, der Gesalbte, der Erlöser, der Erretter wird dem Versucher den Kopf zertreten. Da werden wir die Landung machen. Herzlich willkommen noch einmal zu diesem Gottesdienst. Und danke, Vater, wir sagen einmal mehr, gerade bei einem solchen Thema, wir können es nicht machen. Wir können Lieder auswählen, wir können uns Mühe geben, wir können herkommen, aber du bist der, der schenkt, dass es sackt, dass es tief geht, dass wir erfüllt werden, dass wir uns als zugerüstet auch fühlen, wenn wir hier wieder rausgehen und die Woche in Angriff nehmen. Wir haben dich loben und preisen. Und Hilfe so, dass dort, wo wir denken, ja, die Stelle, ich weiss schon, weil das es geht, die kenne ich, dass die dürfen reingenommen sein und dass die denken, von was redet er überhaupt, dass die dürfen reingenommen sein. Danke, dass du den Tisch deckst und dass wir alle dürfen satt werden für heute. Wir wollen dich loben und preisen und dir wirklich nicht nur, wie soll ich sagen, das Gastrecht hier geben in diesem Saal und sagen, ja, ist cool, haben wir so einen Saal zum Gottesdienst, sondern wir wollen dich einladen in unser Herz, ganz tief. Amen. Amen. Die Kinder sind schon gegangen, das haben wir auch gesagt, dass eben wegen dem Thema die was hat, schon weg sind heute. Noch ein Song und dann lassen wir da los. Eine Frage schnell am Anfang, und zwar, wie viele von euch, Hand hoch, haben schon ein Gespräch gehabt mit jemandem, der nicht oder noch nicht Christ ist, über den Teufel, über Satan? Nicht nur über das Böse in der Welt, sondern so ein bisschen personifizierter. Das Bari. Gut. Und wie viel haben schon über Jesus geredet mit Menschen? Oh, sind noch ein bisschen mehr. Halleluja. Sehr schön. Eben, im Sinne von auf beiden Seiten vom Ross gehen. Es gibt Leute, die sich so mit dem Teufel beschäftigen, dass sie versuchen, ganze Lehre zu machen. Und die haben manchmal auch noch etwas in Text, wo wir in der Bibel haben, reinlesen, wo wir sagen, wenn man jetzt alles so sieht, bin ich nicht ganz so sicher. Und was dort Gefahr ist, wenn wir das möchten, was wir nicht machen wollen, ist, dass wir fast Angst bekommen. Weil eben, ab Karfreitag, ab Ostern, es ist vollbracht. Und wir freuen uns über das, was noch wird kommen, dass alles wieder zusammen ist. Darum beschränken wir uns heute auf die Stelle, wo der Teufel das erste Mal vorkommt, als Versucher. Und wenn ihr anfängt zu lesen in der Bibel, das ist ja noch die Frage, wenn jemand euch fragt, ja, wo Interesse hat, wo fange ich an? Bin nicht sicher, ob es gut ist, wenn man sagt, fang vorne an. Vielleicht habt ihr da schon Erfahrungen gemacht. Weil spätestens so ab dem Levitikus, am 3. Mose, wird wahrscheinlich nicht mehr weitergelesen werden. Vielleicht sagt man das Evangelium, vielleicht sagt man die Apostelgeschichte, vielleicht lesen ihr mit jemandem, der so anfangen würde. Also, aber wenn wir jetzt die ersten beiden Kapitel der Bibel lesen und das dritte auslösen und beim vierten weiterlesen, dann merken wir, was da irgendetwas in Brüche ist gegangen. Das hat so gut angefangen. Siehe, es war sehr gut. Und ab dem Kapitel 4 lesen wir von Bosheit, Lüge, Wut, Rebellion, Bestechung, sogar vom Mord. Also irgendetwas Krasses ist dort geschehen. Wir könnten sogar sagen, ohne das Kapitel 3, wirklich 1, 2, 3 in der Bibel, Kapitel 3 vom ersten Buch Mose von Genesis, ohne das Kapitel können wir die restlichen 63, die noch kommen, gar nicht einordnen, geschweige denn verstehen. Und darum ist es eben wichtig, dass wir mindestens einmal heran schauen. Ich finde, mindestens jede Generation sollte einmal heran schauen. Wie kommt es dazu, dass der Mensch, der dazu beigetragen hat, dass es sehr gut war am Anfang, plötzlich seine Bestimmung, seine Zielorientierung, seine unbedingte Gemeinschaft mit seinem Schöpfer verliert. Und vielleicht tut er die Augen zu. Ich habe das versucht zusammenzufassen. Es hat mal jemand so einen Aufsatz geschrieben, was passiert dort. Ich habe nur ein paar Sachen rausgenommen. Aber einfach, ich finde, er hat es so gut auf den Punkt gebracht. Hier beginnt im Kapitel 3 das große Drama, das seither auf der Bühne der menschlichen Geschichte aufgeführt wird. Und es ist noch nicht zu Ende. Hier erfahren wir etwas über die raffinierten Machenschaften unseres Feindes. Und hier zeigt sich die Unfähigkeit des Menschen, aus sich heraus auf dem Pfad der Gerechtigkeit zu bleiben. Hier entdecken wir, welche Folgen es hat, wenn der Mensch sündigt und vor Gott flieht. Und hier erfahren wir, wie Gott einen schuldig gewordenen Menschen beurteilt. Es wird die Neigung der menschlichen Natur entlarvt, eigene moralische Verfehlungen zu vertuschen. Aber, Halleluja, wir erfahren auch, wie Gott unserer großen Not begegnen wird. Und jetzt kommt das, was mich begeistert. Hier beginnt jener wunderbare Strom von Prophetien, der durch die ganze Heilige Schrift fließt. Hier lernen wir, dass der Mensch einen Vermittler braucht, um mit Gott wieder Gemeinschaft pflegen zu dürfen. Soweit der Kommentar. Also wir schauen gerade auf den Ausgangspunkt von diesem Drama. Bis dann ist der Mensch quasi ein unschuldiges Wesen. könnte man sagen, sagt die Bibel. Aber ob jemand nicht nur unschuldig, sondern auch gerecht ist, zeigt sich erst, man kann das sagen, rechtschaffend, zeigt sich erst, wenn er eine Wahl hatte und sich recht entscheidet und nicht zu Unrecht wählt. Die Versuchung, die Eva dort erfährt, soll also einen Tag bringen, ob sich der Mensch für das Richtige oder für das Falsche entscheidet. Und ich bin nicht so gern der, der über richtig und falsch, schwarz und weiß redet. Es gibt auch sowohl als auch, aber da gibt es richtig oder falsch. Darum ist es eben ein Drama. Es ist mit der Versuchung bis heute so. Wenn eine Versuchung, da könnt ihr noch ein anderes Wort nehmen, Anfechtung, Prüfung, je nach Kultur, je nach dem, wo wir herkommen, einfach etwas, das uns stresst, das uns stört, das unseren Lauf unterbricht, wie auch immer. Irgendetwas, das kommt, und wir merken, wir haben es nicht gerade im Griff. Manchmal merken wir es eben zu spät, darum ist es eben eine Versuchung. Wenn das auf uns zukommt, dann gehen wir entweder geistlich gestärkt weiter und haben einen Sieg errungen, oder wir fallen, wir stolpern und wir müssen mit Konsequenzen leben. Achtung, Gott kann die Konsequenzen, was unser Heil betrifft, unsere Zukunft, unsere Rettung, immer wieder wegnehmen. Und das tut er. Halleluja. Aber es kann sein, dass er nicht immer alles an Konsequenzen wegnimmt, was uns passiert, weil wir gestolpert sind. Manchmal macht er auch das, aber nicht immer. Wir sehen hier aber, auch der Garten Eden, weil das wäre ja gemein gewesen, ist nicht einfach eine geschützte Bubble gewesen, wo der Adam und Eva drin wohlbehütet ihr Leben geniessen konnten, ohne eine entscheidende Wahl gehabt zu haben. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal auch schon gedacht, es wäre so cool gewesen, einfach dort im Garten Eden gewesen sein, Kapitel 1, Kapitel 2, Stopp. Es wäre so cool gewesen. Andererseits würden wir jetzt heute hier nicht zusammensitzen. Wäre auch schade. Freuen wir uns über das, was noch kommt. Sie haben, die beiden, wie wir alle, die Möglichkeit gehabt, zu einer Persönlichkeit zu reifen. Und zu diesem Zweck wären sie Versuchung geführt. Gott erschafft den Menschen als Wesen, wo Verantwortung nicht nur kann übernehmen, sondern wo soll verantwortlich handeln. Also ob ich die Möglichkeit habe oder ob ich es tue, das ist nochmal ein Unterschied. Es hat also einen guten Grund, dass Gott zum Menschen sagt, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Wenn das der einzige Baum war im Paradies, wo Früchte hat trägt, wo sie genießbar war, dann wäre es zynisch, dann wäre Gott nicht gut. Aber weil es offenbar genug, mehr als genug andere Bäume gab, die der Mensch davon essen konnte, das heisst nicht, wie viel es war, aber es muss unendlich viel gewesen sein. Ich nehme also mindestens so viel, wie es heute noch gibt, vielleicht noch mehr, weil wir jenseits von Eden sind und wir ein Artensterben haben. Aber wir müssen uns vorstellen, ein einziger Baum haben sie alle in Ruhe lassen. Oder die Früchte vom einen Baum. Die Entscheidung, auf Gott zu hören oder eben nicht, liegt also in der Verantwortung des Menschen. So viel zum Setting vor der Versuchung. Und bis es soweit ist, dann fängt die Versuchung an. Entschuldigung. Wir lesen in 1. Mose 3, 1. Vielleicht lesen ihr mit, vielleicht lesen ihr es daheim nachher. Ich habe nicht alle Bibelstellen aus der gleichen Übersetzung genommen, weil wir die einen ein bisschen näher waren. Also auch dort, wo wir manchmal gerne nur eine Übersetzung haben, das ist schnell eine andere Ebene. Vielleicht wechseln wir mal. Und wir werden gewisse Sachen ganz anders wieder wahrnehmen und denken, aha, das könnte es auch noch mit einschliessen. Weil wir nicht alle so fließend Griechisch und Hebräisch können, ist das nicht der schlechte Weg. Also, das lesen wir miteinander und nachher tun ich es aber nur so vorlesen, aber einfach, dass wir ein bisschen reinkommen. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Und auf die Frage, wo das Viech überhaupt herkommt, gibt die Bibel hier keine Antwort. Ist das so gegangen? Ich dachte, wenn das nicht wäre passiert, wären wir gegen noch dort. Wenn. Es gibt keine Antwort auf die Frage, wo das Viech herkommt. Wie es überhaupt in den Garten Eden gelangen kann, es ist einfach plötzlich da. Und es ist ein Wesen von der Versuchung, dass sie eben plötzlich da ist. Wir können uns nicht so vorbereiten wie auf andere Sachen. Sonst wäre es keine Versuchung. Sonst hätten wir es im Griff. Mehr im Griff. Würden wir weniger stocken. Und wie ein Geschöpf, das da so lautlos über den Boden gleitet, darf man sich diese Schlange dort nicht vorstellen. Es scheint, dass der Widersacher, der Durcheinanderbringer oder eben der Versucher, die Gestalt von diesem Lebewesen für seine Zwecke missbraucht. Wie komme ich darauf? Im Neuen Testament, zum Beispiel 2. Korinther 11, 14, lesen wir, dass Satan sich selbst als Engel des Lichts verstellen kann. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ich bin manchmal einem Engel des Lichts begegnet. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen so geht, wenn sie plötzlich einem Engel des Lichts begegnen und nichts wissen von Jesus. Dass sie ziemlich angetan sind. Weil an einer anderen Stelle heisst es, dass er ein wunderbarer Cherub sei, der schönste, was es gab. Oder in 1. Petrus 5, 8, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Wenn Satan die Macht hat, sich als Engel des Lichts zu verstellen, dann dürfte ihm nicht schwer gefallen, sich in der Gestalt der Schlange, in einer Gestalt einer Schlange zu zeigen. Und über die Herkunft von Satan gibt es in Jesaja 14, die ein bisschen forschen wollen, und in Hesekiel 28 ein paar Andeutungen. Dort ist von einem gefallenen Morgenstern gedreht, beziehungsweise von einem glänzenden Cherub. Und Cherub gehören zu den hohen Engeln. Mit den Seraphim zum Beispiel. In der Offenbarung finden sich mehr Informationen über Satan, seine Eigenschaften und seine Helfershelfer als im gesamten Rest der Bibel. Das ist schon noch spannend. Da heisst zum Beispiel Kapitel 12 über ihn, Vers 9, es wurde hinausgeworfen, der große Drache, Achtung, die alte Schlange. Da haben wir es wieder, also erstes Buch, letztes Buch. Die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das steht noch bevor. Und weiter, Offenbarung 20,2, ein Engel ergriff den Drachen, die alte Schlange, da kommt es wieder, das ist der Teufel und der Satan und fesselte ihn für 1000 Jahre. Und wenn man die beiden Verse liest, dann ist eigentlich klar, dass es wahrscheinlich nicht einfach so ein Reptil ist, wie wir es vorstellen. Die hier beschriebene Kreatur hat auf jeden Fall außerordentliche Fähigkeiten. Zurück zu unserem Text. Die Schlange hat Eva gefragt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Die Antwort von der Eva, natürlich dürfen wir. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Heikle Frage in unserer Zeit an dieser Stelle, warum geht die Schlange zu Eva und nicht zu Adam? Jetzt könnten wir da 5 Minuten, eine halbe Stunde austauschen und suchen. Die einen schmunzeln, die andere auch. Genau. Warum? Wenn wir den Text im Zusammenhang lesen, und das ist immer empfehlenswert, dann sehen wir, dass Gott zuerst Adam erschafft. Gott erschafft Adam und Eva kommt hinzu. Das heisst, dem Adam erlaubte von der Frucht von allen Bäumen im Garten zu essen, nur vom einen Baum nicht. Es ist die einzige Ausnahme, habe ich schon gesagt. Und Eva wird nachher erschaffen und folglich vom Adam informiert, welche eine Spielregel im Garten Eden gilt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ob wir eine Information eins zu eins direkt von das Oberst überkommen oder ob wir sie secondhand-mässig überkommen, das macht schon bei anderen Entscheidungen als bei dieser hier einen Unterschied. Ja, ich kann es ja noch mal sagen, was mich betrifft. Ja, ich habe nichts gehört. Ich nütze das Schlupfloch. Das ist eine These, das ist eine Möglichkeit. Wie auch immer, eins ist klar, Satan in Gestalt der Schlange weiß, was er tut. Er geht sehr listig vor und stellt eine äußerst subtile Frage. Noch einmal, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem, das wäre furchtbar, oder das ist genau das, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Und mit dieser Frage sagt er Zweifel ins Herz von der Eva. Sie soll an Gottes Wort zweifeln, an Gott selber, an seine Güte. Versuchungen lassen uns immer etwas anzweifeln oder bezweifeln. Und gleichzeitig wird eine Neugier geweckt. Und jetzt antwortet sie, natürlich dürfen wir von dem Baum in der Mitte des Gartens, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Bis hier ist noch aufgefallen, stimmt Eva mit ihrer Antwort überein mit Gott. Und jetzt kommt etwas hinzu. Und plötzlich sagt sie, Gott hat gesagt, ja, berührt sie nicht einmal. Und wenn wir wieder lesen, ist aber wichtig, der Zusammenhang, das hat Gott nicht gesagt. warum sagt es Eva und was soll das? Und die Schlange, also etwas, eine Übertreibung, etwas, das über das rausgeht, wo Gott hat eine Grenze gesetzt. Steilpass von der Schlange. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Schlange hat auch so können sagen, ich denke nicht, dass ihr sterben werdet. Oder es ist nicht sicher, dass sie sterben werden. Aber stattdessen, wie ich schon gesehen habe, sagt sie, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und mit dem keineswegs und mit dem, was ich hier sage, steht plötzlich nicht mehr, zu müssen sterben im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob Gott die Wahrheit gesagt hat. Haben wir es? Also die Schlange sagt subtil Zweifel an der Verlässlichkeit von Gott, an der Liebe von Gott zu uns Menschen. Hat es Gott wirklich gut gemeint? Könnte es sein, dass er uns etwas vorenthalten hat? Könnte das wirklich sein? Wenn wir uns überlegen, in unseren Biografien, ist es meistens dort, wo es einen Bruch gibt in einer Beziehung, dort, wo es nicht mehr ist vorher, dass wir anfangen zu zweifeln und sagen, meint sie es echt doch nicht gut mit mir? Es zieht sich durch wie einer von diesen Fäden, die sich durchzieht. Kann Gott wirklich gut sein, wenn er uns etwas vorenthaltet? Die Versuche beinhalten noch weiteres Gift. Schlange lügt nämlich die Heiligkeit von Gott und sie verspricht, dass Adam und Eva so sein würden wie Gott. Und wenn wir schauen, die Hybris des Menschen, der Mensch hat immer wieder wollen sein wie Gott. Er hat immer das Gefühl, wir müssen es noch anders machen, müssen es besser machen. Das Beispiel ist später der Turmbau zu Babel, noch höher selber Gott sein. Und dort heisst es, und Gott beugte sich herab. Also noch dort, wo der Mensch das Gefühl hat, jetzt sei er wahnsinnig weit und wahnsinnig selber Gott geworden. Gott wird sich immer herabbeugen. Ich finde es noch humorvoll, weil es nicht so tragisch wäre. Und jetzt zu der Reaktion von der Eva. Ihren ersten Fehler, sie setzt das Wort von Gott noch eins oben drauf. Man hat es schon gesagt, indem sie behauptet, die Früchte vom Baum der Erkenntnis nicht einmal berühren zu dürfen. Das scheint auf den ersten Blick nicht so eine wichtige Sache zu sein. Frage, ist das jemandem schon aufgefallen oder wem ist das neu, dass Eva dort etwas reinbringt, was Gott gar nicht hat gesagt hat? Wem ist das neu? Es war mir auch neu, als ich es wieder angeschaut habe und dachte, woher hat das Eva? Man liest es einfach so, eindrücklich, danke. Während Atheisten bis her zu liberalen Christen, sage ich mal, gern das ganze Wort von Gott oder ein Teil von Gottes Wort, auch wenn es nur ein kleines Teil ist, weglassen. Es war nicht ganz so gewesen. Heute weiss man mehr. Und so weiter. Ist auf der anderen Seite so, dass, ich würde sagen, fanatische Christen bis hin zu Sektierern gerne noch etwas oben drauf tun. Nichts Neues unter der Sonne. Also es ist, und Gott warnt uns davor, mit dem, was da geschieht. Genau davor, etwas wegzutun oder etwas dazu zu tun. Es ist kein Zeichen von Gott gewollter Frömmigkeit, wenn jemand lehrt, durch den Glauben sind wir zwar gerettet, aber abgesehen vom Glauben wäre es schon noch nötig, dass du dieses und jenes auch noch machst. Aber das ist durch alle Jahrhunderte immer wieder gemacht worden. Und manchmal machen wir es selber auch. Meistens unbewusst. Wo Jesus einmal gefragt wird, was Gott von Menschen erwartet, antwortet er Johannes 6, 29, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Punkt. Das erwartet Gott von uns. Und so einfach das tönt, so schwierig ist es offenbar, das in Tat umzusetzen. Die Eva fügt dem Wort von Gott noch etwas dazu und damit bietet sie eine Angriffsfläche. Zusätzlich. Und der Versucher nützt die umgehend. Der Paulus schreibt im Römerbrief einiges dazu und fordert Christen dort immer wieder zum Glaubensgehorsam auf. Also Glaube, Vertrauen bewirkt Gehorsam gegenüber Gott. Haben wir alle schon erfahren. Dort, wo ich treu dranbleibe, dort, wo ich mein Vertrauen auf ihn setze, dort werde ich auch nicht einfach über die Stränge schlagen, werde ich eben den guten Weg nicht verlassen. Und Unglaube, Misstrauen, führt zu Ungehorsam. Gehorsam hören. Das Glaubenbekenntnis des jüdischen Vater, Schma Israel. Höre, gehorche. Was haben wir im Herz, auf was hören wir? Was hörst du, bevor du einschläfst? Was hörst du als erstes, wenn du in den Tag startest? Was hörst du, wenn es dir schlecht geht? Füllst du dein Herz mit Gutem, mit Zusagen, mit Verheißungen, mit Lob von Gott oder mit was? Lass Zweifel wuchern, sie sind unglaublich schnell. Und das Anzweifeln von den Ordnungen von Gott ist immer ein erster Schritt in Richtung Unglauben. Das Anzweifeln von Gottes Ordnungen, von Gottes Friedensordnungen, ist ein erster Schritt in Richtung Unglauben. Und ich kann mich selber entscheiden. Und wenn wir in einer Versuchung jeweils am Wort von Gott und an seine Verheißungen und Zusagen anfangen zu zweifeln, ist der nächste Schritt meistens ein weiterer Schritt wieder Richtung Abgrund, statt zurück. Lesen wir Vers 6. Die Frau betrachtete den Baum. Seine Früchte schienen schmackhaft. Er war eine Augenweide. Und es war verlockend, dass er klug machen sollte. Schließlich pflückte sie eine Frucht und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon, der mit ihr war, und er aß ebenso. Die Schlange machte Eva offensichtlich ein unwiderstehliches Angebot und spricht dabei menschliche Sinne und Bedürfnisse an. Es sind drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Vielleicht fallen euch noch mehr auf. Mit dem Schmackhaft, wo die Frucht scheine, sind unsere lieblichen Bedürfnisse angesprochen. Wir haben alle, wenn wir Geburtstag hatten, dürfen ein Menü wünschen daheim. Wir haben nicht so viel dürfen wünschen in unserer Generation, aber das haben wir dürfen. Vielleicht habt ihr auch Sachen dürfen wünschen oder was auch immer. Etwas, wo uns schon das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn wir daran denken. Es scheint schmackhaft gewesen zu sein. Und jemandem etwas schmackhaft zu machen, dann will man die Person einladen im guten Sinn, dass sie mitkommt. Zweitens, es war eine Augenweide. Und übersetzt eine Lust für die Augen. Dazu könnten uns Werbepsychologen unglaublich viel erzählen. Tun sie aber nicht, weil sie hat zahlt, dass wir etwas kaufen. Es geht fast alles über die Augen. Und Jesus sagt später sogar etwas. Wenn dich dein Auge verführt, dann reiß es aus. Weil er sagt, lieber mit einem als richtigen Ort kommen, als mit zwei an einem falschen Ort landen. Und das Dritte, der Baum sei verlockend, weil er klug machte. Und damit werden alle unsere spirituellen, religiösen Bedürfnisse angesprochen. Alles, was wir denken, ich will noch ein bisschen mehr. Ich will noch ein bisschen mehr wissen. Das ist eigentlich nicht falsch. Oder? Wir sind am Lehren, Gott hat uns ja die Möglichkeit gegeben. Aber es ist etwas anderes gemeint damit. Und genau diese drei Punkte finden wir wieder dort, wo der Teufel Jesus in die Wüste führt. Und jetzt müssen wir uns schnell vorstellen. Jesus kommt ja später als wahrer Gott und als wahrer Mensch. Wer das nicht so sieht, der ist bei dem Konzil ausgeschlossen worden als Ketzer. Wir sitzen alle da, wir glauben es. Jesus ist ganz Gott und Jesus ist ganz Mensch. Eins im Wesen und gleich an Kraft und Herrlichkeit, heisst in der Glaubensartikel von der Helsinki. Zu diesem Thema. Das ist etwas, das wir ja nicht ganz so verstehen. Aber das, was dort geschieht, in der Wüste, müssen wir uns schon vorstellen, weil sonst denken wir, ja, Jesus ist ja auch Gott gewesen. Ist ja easy, die Versuchung. Wenn ich Gott wäre, könnte ich ja auch parieren, oder? Aber ich glaube, Jesus wird dort versucht als Mensch. Ganz als Mensch. Und er wird in die Wüste geführt. Und was passiert? Als erstes, haben wir es schmackhaft, als erstes sagt der Teufel, du hast Hunger. Das ist doch kein Problem. Du kannst deine lieblichen Bedürfnisse hier und jetzt stillen. Du kannst Brot machen aus diesen Steinen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Fastenwochen hat, wer schon 40 Tage und Nächte gefastet hat. Mich nur der Magen schon viel früher. Ich gebe es zu. Eine unglaubliche Einladung. Und Jesus könnte es. Er hat dort die Möglichkeit zu wechseln und die Kraft von Gott in Anspruch zu nehmen. Gott sei Dank macht das nicht. Und Gott sei Dank macht das auch den Zweiten nicht. Nämlich dort, wo der Fürst dieser Welt, so heißt er nämlich auch, der Teufel, Jesus alle Reiche der Welt zeigt und ihm Macht darüber anbietet, wo ihm offenbar gegeben ist. Wie denn bei der Frucht im Garten Eden sollte über die Augen, über das Gesehen, die Lust am Haben wollen, geweckt werden. Habsucht über die Augen. Macht ist so ein Thema. Macht, da läuft so vieles über die Augen. Und schließlich, es wäre schon wahrscheinlich ein extrem prickendes, spirituelles, religiöses eine Erfahrung gewesen, jetzt wirklich einfach auf die Zinne aufzustehen von diesem Tempel und dort einfach runtersegeln. Und stimmt, Gott hat ja gesagt, er wird den Engeln befehlen, dass nichts passiert. Das wäre doch noch cool. Oh, wie viele Leute auch heute, wenn ihr auf diesen Kanal das mitschaut oder wenn man darüber liest, geben ihr Geld für Scharlatanerie, wo ihnen versprochen wird, du musst zahlen auf einmal. Also es wird natürlich nicht so gesagt, aber es läuft ja so. Und dann bekommst du das und dann geschieht das und dann geschieht das. Genau diese Sehnsucht wird. Dann geht es dir, dann bin ich dir weiter. Dann, das ist die Lösung. Ich kann es ja selber nicht. Ich vermute, dass der Versucher seine Methode bis heute nicht gross geändert hat. Nicht, weil er faul ist, sondern weil es bis heute so wirkt. Mit diesen drei Sachen. Und im Johannesbrief fasst Johannes die Warnung sogar noch zusammen. Und er sagt, diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt. Von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater, es stammt aus dem Wesen der Welt. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Aber schon noch eindrücklich. Die gleichen drei Sachen, die der Satan anfängt, wo Jesus nicht die Stirn bietet, Gott sei Dank, darum haben wir Hoffnung heute, und wo da noch wieder eingepackt wird, in dem Brief, wo zu uns reden soll. Wo unser Fokus jeweils so eingegangen wird, verlieren wir manchmal den Blick auf den himmlischen Vater, auf die Möglichkeiten von Jesus, oder sie gar nicht offen verzögern vom Heiligen Geist. Weil wir sind so gefangen genommen von dem, wo uns da offenbar angeboten wird, wo wir schon hier und jetzt haben können, wenn wir einmal ist kein Mal. Es gibt ein aktuelles Beispiel darüber, wie verführbar das wir sind. Also aktuell, es ist 40 Jahre her. Wem kommt da etwas zu Sinn? Zu diesem Foto. Stichwort 40 Jahre. Ja, we are the world, we are the children. Kennen wir, oder? Also. Und vielleicht kennen ihr die einen oder anderen noch, die schon nicht mehr unter uns sind. Michael Jackson, Cyndi Lauper, Kenny Rogers und so weiter. Tina Turner. Ganz viel. Also 40 Alpha-Tierli. Und nochmal schnell. Wir haben zuerst gesagt, wir schaffen das gar nicht, einen Song zu machen. Weil es ist nicht möglich, die Termine miteinander zu koordinieren. Und dann hat jemand die Idee gehabt, mal an den Music Awards werden alle sein. Also, dann sind alle da. Also nachher, eine Nacht ohne zu schlafen, wird der Song eingespielt. So ist es passiert. Und der Quincy Jones, der dort die Regie hatte, hat das Blatt geschrieben und sagte, check out your ego at the door. Weil er wusste, es kommen 40 Alpha-Tierchen da rein, das kommt eigentlich gar nicht gut. Aber offenbar hat er den Ton gefunden und sie haben den Song aufgenommen. Und mindestens 20 Millionen verkauft sind es. Die einen sagen, $80 Millionen hat er eingebracht, ein Lied. Die anderen sagen, bis $200 Millionen. Ich weiß nicht, was stimmt. Er hat viel eingebracht. Ein süffiger Song. Aber verführerisch in der Theologie. We are the world. Das ist ja okay. Also da ein Ausschnitt. Wir retten unser eigenes Leben. Ich würde sagen, es ist ein sanfter Einstieg. Es schmeichelt uns, wenn wir Menschen unser eigenes Leben könnten retten. Dass wir das sollen zutun, was wir können. Merken wir jetzt, wie perfid dass das da läuft. Wir sind alle ein Teil von Gottes grosser Familie. Sind wir das einfach? Wir kommen alle in den Himmel. Gott hat uns alle lieb. Dann kommt mir Johannes hin, Evangelium, wir haben es gehabt, noch nicht so lange her. Denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir sind einfach von Geburt an alle Teil von seiner Familie. Ja, Gott liebt uns alle. Aber um zu dieser Familie zu gehören, braucht es mehr. Denn, und die Wahrheit, du weißt, Liebe ist alles, was wir brauchen. Liebe? Wenn wir mit Leuten über Liebe reden, da haben wir so viele Vorstellungen oder noch eine mehr, als es Leute gibt, die darüber diskutieren. Und die Wahrheit, du weißt, Liebe ist alles, was wir brauchen. Ja, was ist Liebe? Oder anders gesagt, wer ist Liebe? Wenn wir in Guckerbach gehen, dann sagen alle noch, Gott ist die Liebe. Die wissen es noch, die haben es gelernt. Um die Liebe geht es. Um Gott also, und um welchen Gott? As God has shown us by turning stone to bread. Also hat es uns Gott gezeigt, indem er aus Stein Brot hat gemacht. Also hat er es jetzt gemacht oder nicht, Jesus? Nicht. Also um welchen Gott geht es denn? Wer hat denn gesagt, man soll es machen? Einfach, dass wir ein bisschen merken, wie perfid dass es in der Welt kann sein. Und wir haben so eine gute Jahreslosung. Prüft alles, das Gute behaltet. Und jetzt gibt es die einen, die auf meiner Seite runtergehen und sagen, ja, keine weltlichen Songs hören. Wir sind aufgewachsen und wir hatten Leute in der Gemeinde, die gesagt haben, alles, was weltlich ist, ist vom Teufel, weg damit und so weiter. Und wir dachten, ja, aber Musik ist so cool, für was? Also sicher nicht, das höre ich doch. Andere haben alles weggeschossen und es hat eine Unsicherheit gegeben. Und andere sagen, kein Problem, alles genau, das geschieht gar nichts, du kannst alles machen, du kannst auf Skorpion und Schlangen treten. Hat es Leute in Amerika, letzthin wieder, und das ist halt einer gestochen worden, weil es ja heisst, ich könnte auf Schlangen und Skorpione treten und es wird nicht passieren. Und die haben es einfach so interpretiert. Also, die merken wieder die Spannbreite. Prüft alles, das Gute behaltet, das ist so weise. Und wenn wir das nicht kennen, das Lied, dann können wir auch nicht mit den Leuten, die diese Musik hören, ins Gespräch kommen. Wenn der Paulus sich nicht hat eingelassen auf die Mythologie und die Religion der Griechen, hätte er sie nicht können abholen und sagen, aber die haben da noch den einen Altar, dem unbekannten Gott. Er hat seine Hausaufgaben gemacht, er hat sie gekannt, ohne sich zu fest darauf einzulassen. Wie gelingt uns das? Also, prüft alles, das Gute behaltet. Sie ist nicht da. Und darum leben du und ich heute außerhalb von Eden. Die Folgen von ihrer Entscheidung und von ihrem Handeln sind gravierend. Plötzlich gingen ihnen beiden die Augen auf und es wurde ihnen bewusst, sie gesegnet in deinem Dienst. Dort, wo du bist. Amen. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. 10 Verse nachdem, dass es geheißen, sieh, es war sehr gut. Den beiden wurden die Augen geöffnet. Das heisst, es meldet sich plötzlich das Gewissen bei ihnen. Offenbar ist da etwas nicht mehr so, wie es sein soll. Vor dem Sündenfall haben wir gesagt, sie waren unschuldig. Unwissend, könnte man noch sagen. Sie haben noch nicht gewusst, dass es das Böse gibt, der Böse. Und das ändert sich in dem Moment, wo sie auf die Schlange hören und sich gegen Rat von Gott entscheiden. Und jetzt wenn wir jetzt könnte man sagen, ja, also wenn sie es nicht geschafft haben, die so in enger Gemeinschaft mit Gott waren, wie sollen wir dann eine Versuchung widerstehen? No chance, oder? Kommt jemandem gerade so eine Bibelstelle Sinn? Ganz kurz und knackig, wo wir eine Hilfe haben. Im Neuen Bund. Kleine Hilfe. Jakobus. Hast du nicht verstanden, sorry. Ja, genau. Jakobus 4, Vers 7. Ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird von euch fliehen. Man beachte die Reihenfolge. Ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird von euch fliehen. Der Wunsch, dass wir bei einer Versuchung Anfechtung haben, dass er muss gehen, haben wir alle. Wenn wir aber das Gefühl haben, wir können ihn in die Flucht schlagen, dann ist die falsche Reihenfolge. Dann haben wir etwas nicht gelesen, was dort steht. Wir sollen es Gott unterordnen. Und dann werden wir aus ihrer Autorität heraus können widerstehen. Und plötzlich merken sie, gehen wir dann einmal zurück, dass sie nackt sind, sie flechten Feigenblätter zusammen, machen sich Länderschürze. Und jetzt, statt dass sie Gott beichten und mit Gott übereinstimmen, dass es nicht richtig war, was sie gemacht haben, verstecken sie sich. Und sie merken, sie haben das Gewissen und sie kaschieren es behelfsmässig. Muss man sagen, Gott ist nicht so barmherzig, dass er nicht etwas Richtiges macht mit den Fällen. Sie wollen nicht zugeben, dass sie der Schlange auf den Leim gegangen sind. Und so ähnlich passiert es auch heute noch. Für viele Christen können auch gerade spezielle Übungen, Rituale, ich sage jetzt das, so ein bisschen der Link zu den Feigenblättern, etwas sein, wo sie sich damit beschäftigen und das Gefühl haben, so sind sie gerecht vor Gott. So geht es für sie. Der Salomo warnt im Prediger und er sagt einmal, sei nicht allzu fromm und übertreibe es nicht. Ist das nicht ein entlastender Vers? Das heisst in der Bibel, der Salomo sagt, übertreib es nicht, sei nicht allzu fromm. Und jetzt weiterlesen, Kontext. He? Warum nicht, übertreib es nicht mit deiner Weisheit? Weil der Salomo hat auch schon erfahren, dass die Menschen wie Eva noch etwas dazu tun, etwas weglassen und dann sind wir wieder nicht dort, wo wir wollen. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Gehört noch dazu. Übertreibe sich mit deiner Frömmigkeit. Dort können wir ein bisschen Gnade reinkommen. Bezüglich Feigenblattfunktion, genau. Ein paar Bezugspunkte im Neuen Testament. Jesus verflucht einmal einen Feigenbaum, der keine Früchte trägt. Und ein bisschen später trifft er auf Zeitgenossen, die genau so leben, eigentlich nicht Frucht bringen, aber extrem viel Beigemüse als extrem wichtig herstellen. Und sagen, das und das und das müsste eben auch noch sein. Ein Deckmäntel, statt dass sie die gestörte Beziehung zum Schöpfer eigentlich aufarbeiten und Gott ihr Leben aktiv lebendig hineinlassen. Und schon bei Adam und Eva war es so, dass Satan versucht, einen Keil zwischen den Menschen und Gott zu treiben. Eigentlich wollte er sie wie entwöhnen und selber Gott sein. Das ist ja der Punkt. Und er sagt nachher, ihr könnt sein wie Gott. Weder mehr akzeptiert als Gott. Und wenn wir von Sünde reden, dann denken wir häufig vielleicht an Lüge, Neid oder Diebstahl, keine Ahnung, an was du denkst. Aber beim Adam und Eva ist die Sünde vor allem darin bestanden, dass sie an Gottes Wort und an Gottes guten Absichten zweifeln. Beim reichen Jüngling, wie war es dort? Es geht nicht um Lüge, es geht nicht um Neid oder Diebstahl. Freimütig oder ist es eben doch schon stolz, erzählt Jesus, dass er sich stets an Gottes Gebote halte. Das Schöne ist, dass Jesus hat lieb gewonnen. Das finde ich fantastisch. Noch dort, wo wir kommen und irgendetwas erzählen, wo es Gottes Augen muss stossen muss, weil es einfach nicht stimmt. Er gewann ihn lieb. Ist das nicht schön? Darum dürfen wir so kommen, wie wir sind, wie wir uns fühlen. Was halten wir nachher davon ab, Jesus ganz nachzufolgen? Wir wissen es, Wohlstand, Reichtum. Letztlich der Zweifel, wenn es der Herd auf Herd geht, wird der Gott gleich für mich sorgen können. Sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Oder das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Sie vergraben es, weil sie dem, der ihnen das anvertraut, unterstellen, er meint es nicht gut. Und er wird etwas fordern, was sie gar nicht machen können. Statt dass sie wuchern damit. Ich finde, das Schönste ist, wenn wir alt werden und am Schluss vom Leben, bevor wir sterben, Lebenssatz, können sagen, und ich habe etwas gemacht mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und die Leute, die das können, kommen wir wieder auf den Guckerbach, dann merkt man, die sind versöhnt mit all dem, was sie keine Antwort haben. Und dann gibt es Personen, wo man merkt, die haben den Eindruck, ich habe das und dieses und eins verpasst und ich kann sie jetzt nicht mehr in Ordnung tun. Wenn sie Jesus finden, den Zugang zu seinem Herz oder in ihr Herz, dann kann dort etwas heil werden. Aber es bleibt etwas da. Wuchert mit euren Talenten, die Gott euch anvertraut. Und nicht mit dem, der das Gefühl hat, ich will so, was der andere scheint zu haben, sondern mit ihm. Fassen wir zusammen und schauen an, wie Gott reagiert. Es geht in drei Schritten vorwärts. Und Achtung, die Versuchung ist noch keine Sünde. Die geschieht. Da können wir nichts dafür. Es geht darum, wie wir reagieren. Also, Eva haltet fest, dass von dem Baum der Erkenntnis gut zu essen wäre. Ist mir Sinn gekommen, ihr Gott ist ihr Bauch, heisst es am Ort. Bequemlichkeit, das ist so fein. Was da alles kommt. Dass eine Lust für die Augen wäre, wir haben es schon gesagt, was Jesus dort sagt und warnt. Und auch verlockend, weil er klug machen würde. Was heisst in der Sprüche? Der Anfang der Weisheit ist Gottesfurcht. Und sicher nicht etwas, das ich muss es selber herausfinden. Nicht auf einmal, sondern ganz raffiniert, vorsichtig, Schritt für Schritt, geht eine Versuchung vor sich. Bei Gott ist es ganz anders. Gott hat von Anfang an unser Herz im Blick und meint uns als Gesamtes, als Mensch von Körper, Seele und Geist und spricht und holt uns dort ab. Die rein äußerlichen Bemühungen der Pharisäer und Schriftgelehrten lehnt Jesus ab. Einer sagt dazu, weil sie auch gemeint, sie machen es richtig. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid weißgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Und sie haben ihr Leben lang Tora studiert, vielleicht den ganzen Tenach, das ganze Alte Testament. Und Jesus kommt und sagt, weh euch, ihr Heuchler. Das ist es, wie es eigentlich aussieht. Am Nikodemus sagt er nicht, ja, jetzt fehlt dir nur noch das, du musst dieses noch jenes tun und dann geht es dir. Sondern er sagt, was er lässt ein? Ich versichere dir, wer nicht neu oder von oben geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Du bist nicht weit vom Reich Gottes. Es fehlt dir etwas, was du dir schenken lässt. Du musst es nicht selber machen. Und das ist der Unterschied. Versuchungen haben häufig damit zu sagen, du musst es selber machen. Und dann vertrauen wir Gott nicht mehr. Und Adam und Eva sind nicht mehr bereit. Ich hoffe, es bleibt nicht nur das. Sie flechten lieber Feigenblätter und sie hauen ab und haben das Gefühl, sie sind erfolgreich damit. Das finde ich noch so krass. Kennen wir auch, wir urteilen nicht schnell. Urteilen, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann nur von mir reden. Aber wenn ich an einem Ort eine falsche Ausfahrt nehme, dann versuche ich zuerst, entweder die Schuld zu delegieren und zu sagen, die Person, wegen dieser Person ist es passiert. Oder ich gebe einen Umstand die Schuld und sage, wegen dem ist es passiert, ich komme in eine Opferhaltung. Und wenn dann noch so weit hergeholt ist, ich versuche alles, statt dass ich möglichst schnell zurückkomme zu Gott, in mein Herz ausschütte und sage, es tut mir leid, danke, dass deine Gnade auch heute wieder neu ist. Zumindest in den Klagenliedern, der mittelste Vers ist, seine Gnade ist neu alle Morgen. Kommen wir zu der Reaktion von Gott noch. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und jetzt, spannend, jetzt spricht er zuerst Adam an. Weil ihm hat er es ja auch gesagt. Und offenbar ist der Adam der, der von da verantwortlich ist. Wisst ihr was, liebe Männer, Frauen, ihr müsst gar nicht zu früh lachen, wir kommen gerade zu euch. Das ist die Frage, Adam, wo bist du, die bis heute so aktuell ist für uns? Ich weiss, es ist eine menschliche, eine seelische Regung und Gedanke, aber stellen wir uns vor, da könnten wir jetzt so einen Song aufnehmen, stellen wir uns vor, wir Männer wären die Persönlichkeiten, die Gott uns gesagt hat, dass wir sein sollen. Die Welt würde anders aussehen. Adam, wo bist du? Lassen wir uns rufen, um Himmels Willen. Es scheint nämlich da, dass Gott noch wie eine Möglichkeit könnte eröffnen, dass es gar nicht so weit hätte müssen kommen. Weil das Urteil kommt erst nachher. Wir wissen es nicht, was passiert wäre, wenn er hier gesagt hätte, hier bin ich, es tut mir leid. Und statt dass der Adam die Chance packt, das lesen wir miteinander. Alle Männer, bitte. Und Adam sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Ja, lachen. Ihr dürft lachen. So ist es doch. Wo bist du? Wir wissen, jetzt wird es eng. Und wisst ihr was? Das können die kleinen Kinder schon, ohne dass man es lehrt. Die Kinder haben, oder die Gott ein Kind haben, oder die sich noch erinnern, wie es bei ihnen war, das müssen wir nicht lehren. Das können wir irgendwie. Wo bist du? Und er gibt Gott... Entschuldigung, ich muss passieren. Das ist ja unglaublich. Entschuldigung, ja, genau. Jawohl, also, Galopp, Zielgerade. Adam gibt nicht nur quasi dieser unzuverlässigen Person die Schuld, der Eva, sondern er gibt eigentlich Gott die Schuld, weil er hat ihm die unzuverlässige Person an die Seite gestellt. Sonst wäre es nicht passiert. Also, gehen wir zu den Frauen. Würde alle Frauen lesen, bitte? Neues unter der Sonne, jetzt dürfen die Männer grinsen, genau. Es läuft genau gleich und das ist das Spiel. Es war nicht ich, es geht bis heute so. Also, weil Gott ist Liebe war, weil Gott Liebe ist und weil Gott wird Liebe sein und weil Gott sogar dort treu ist, wo wir untreu sind, heisst es, hat er einen Plan entworfen und er wird an diesem Plan festhalten, durch alle Böden durch, nach jedem Weff weiterhin, nach all dem, was uns nicht klingt, wo wir stolpern, dass es er Rettung, Erlösung gibt. Dass es einen Ausweg gibt aus einem Stückwerk, das so schmerzhaft ist. Und wir können uns, und nicht nur uns, sondern auch Leute um uns herum, so Mengen Schmerzen sparen, wenn wir aus dem Kapitel 3 etwas lernen. Das wäre die Idee von heute. Weil das war ja die Folge dort. Genau. Und ich will Feindschaft setzen, sagt Gott, zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und nachher noch Karfreitag und du wirst in die Ferse stechen. Unglaublich, was Gott da auf sich nimmt. Und ab dem Kapitel 12, darum habe ich gesagt, 4 bis 11, was dort passiert, ab Kapitel 12 unter Abraham Berufung und ab dort ist der Heilsplan von Gott. Und ich wünsche uns, dass wir... Ja, genau. Amen.